Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen und moin zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, bevor ich zu meiner heutigen Interviewpartnerin komme und sie berichtet, wie sie zur Fotografie gekommen ist oder besser gesagt zur Fototheorie gekommen ist und was das mit ihrer Tante zu tun hat, eine kleine Sache noch vorab. Die Einreichungsphase hat begonnen. Ab sofort können alle, die mit fotografischen Bildern zu tun haben und aus dem sogenannten Dachraum kommen oder dort leben, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ihre Buchpublikation einreichen und zwar unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Ein gutes Fotobuch geht immer und wir machen Fotobücher sichtbarer. Die Titel dürfen dieses Jahr ein Veröffentlichungsdatum zwischen dem 15. Juni 2024 und dem 14. Juni 2025 haben. Kleines Special an dieser Stelle für Einreicher und insbesondere Verlage, die mehrere Titel einreichen möchten und können, bieten wir ein attraktives Paketangebot. All das findet ihr auf unserer Website www.deutscherfotobuchpreis.de. Und damit habe ich auch eine schöne Brücke geschaffen, wie ich finde, zu meiner heutigen Interviewpartnerin, denn wenn alles klappt, wird sie auf unserem Festival und da besser gesagt während des Symposiums, das am 20. November 2025 in Regensburg beginnt, einen Vortrag halten. Aber mehr dazu hier demnächst und jetzt erstmal viel Inspiration beim Zuhören. Noch ein paar Worte kurz zu Emma Rüther. Sie wurde 2000 in Wiesbaden geboren und studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf in der Klasse von Christopher Williams. Sie untersuchte in ihrer Abschlussarbeit mit dem Titel Die Erfindung der Fotografie die Arbeiten von 20 Erfindern aus 7 Ländern, die nämlich parallel und ohne voneinander zu wissen die Grundlagen für die Entstehung der Fotografie um das Jahr 1800 legten. Emma Rüther verankert in ihrer wissenschaftlichen Studie, die auf einer dreijährigen Forschungsarbeit beruht, die Entstehung der Fotografie in neuen Strömungen der Landschaftsmalerei, die im späten 18. Jahrhundert aufkamen. Die Ergebnisse wurden bisher in Ausstellungen gezeigt, unter anderem im DFI in Düsseldorf und auf insgesamt 4 gerahmten Textbildern in Format 85 x 115 cm ist die gesamte Arbeit gut lesbar, aufbereitet und lädt zur Lektüre ein. Mit größerem Abstand betrachtet erscheinen dann auch noch die Textbilder wiederum als reine Bildkompositionen, die ohne überflüssige ästhetische Elemente auskommen. Der wissenschaftliche Text wird nicht weiter illustriert oder grafisch gestaltet. Die Bildkomponente bleibt der Kenntnis und der Neugierde der Betrachterinnen überlassen, sich die beschriebenen Bilder anzuschauen. Hören wir mal rein, was Emma im Gespräch mit mir auf meine Fragen geantwortet hat. Ja, liebe Emma, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Viele Grüße nach Düsseldorf.
Hi, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dich dabei hier in meinem Podcast zu haben. Meine erste Frage klassischerweise, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
Ja, es ist natürlich in meinem Fall eine relativ einfache Frage, weil ich da einfach reingeboren wurde. Mein Vater ist auch Fotograf und ich konnte deswegen immer in seinem Fotostudio spielen, irgendwie früher noch eher YouTube-Videos auf dem Rechner dann schauen, bis das dann natürlich auch wirklich ein Interesse geworden ist. Und damit war das auch klar. Ich glaube, wenn Eltern irgendwie einen tollen Beruf haben, hat man immer irgendeinen Punkt in seinem Leben, wo man das auch werden möchte. Und ich wusste immer nicht so genau, was meine Mutter beruflich macht. Das heißt, das ist dann so ausgeschieden. Und das fing eigentlich schon relativ früh an, dass wir zusammen fotografieren gegangen sind. Ich hatte damals immer diese kleinen Canon IXUS Digicams. Vielleicht kennst du die noch, diese hübschen silbernen. Und habe dann damit so ein bisschen wirre Videos gemacht und meine Barbies fotografiert in so komischen Shootings. Ich habe da sogar mal was mit einem Greenscreen versucht und das mit Hilfe meines Vaters so zusammengefummelt. Und habe das dann eigentlich immer gehabt, dass das eher so eine Betätigung beim Spazierengehen war. Wir sind dann zusammen losgefahren. Irgendwie, ich komme aus Wiesbaden ursprünglich, in Rheingau zum Beispiel, haben dann da fotografiert. So eine relativ klassische amerikanische Fotografie. Man läuft rum, man macht ein paar Fotos, also jetzt nicht irgendwie groß mit Aufbau und so. Und habe dann, als ich an der Akademie angenommen wurde, erstmal so ein bisschen blöd gedacht, ich muss jetzt malen, weil Künstler malen ja. Also es war so dieser seltsame Kurzschluss, dass man Fotografie als Kunst ja eigentlich nicht macht. und habe erst, als ich so einen ganz schlimmen Liebeskummer dann hatte, nach meinem ersten Semester im O-Bereich, also diesem Orientierungsstudium, was man macht, bis man dann wirklich zugelassen wird, da hatte ich ganz furchtbaren Liebeskummer und bin dann bei diesem ewigen Spazierengehen, was man machte, wieder mit einer Kamera rausgegangen und hatte so eine, ja, wie schon eine Erleuchtung, dass ich mir dachte, ach, so ist das, wenn man seine Bilder nicht hasst am Ende. Also es war total befriedigend, diese Fotos zu sehen, die schon irgendwie gut waren. Der Akt des Fotografierens war irgendwie schöner als das Malen selbst. Und das Bildbearbeiten war dann wiederum irgendwie schön, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich habe so ein feindseliges Bild, was man da so vor sich hat, sondern irgendwas, was man schon im Aufnahmezustand mochte. Und dass man dann beim Bearbeiten natürlich manchmal irgendwie merkt, vielleicht ist das jetzt doch nicht so die perfekte Aufnahme geworden. Aber so war das bei mir und bin dann natürlich in die einzige Fotoklasse gegangen, die es an der Akademie gab, weil Peter Piller ist ja eigentlich nominell freie Kunst und nicht Fotografie. Und Christopher Williams hat halt eben die Fotoklasse geleitet.
Also nochmal ein Sprung zurück. In deiner Bewerbungsmappe war nur Malerei?
Also da waren auch Fotografien drin. Ich glaube, die haben es dann auch am Ende rausgerissen. Ich habe mich aber für Malerei beworben, weil ich eigentlich auf die Frage, für welches Fach ich mich bewerben möchte, gar nicht vorbereitet war. Und ich hatte immer diese Skizzenbücher, in denen ich gezeichnet und gemalt habe. Und eben Kunstleistungskurs, irgendwie sowas relativ Einfaches. Und wie gesagt, das war so ein bisschen meine Erwartungshaltung an Kunst, dass das eigentlich was Malerisches sein soll, weil auch die Fotografie, die ich kennengelernt habe, war eigentlich eher so eine Art applizierte Pressefotografie. Also wir hatten vor allem auch so Magnum-Kataloge bei uns rumfliegen. Und eins der liebsten Bücher, die mein Vater zu Hause hatte, war dieser tolle Richard Avedon-Katalog, wo der diese Versace-Kampagne fotografiert hat. Ich weiß nicht, ob dir die Bilder im Kopf sind, aber da waren so alle großen Models der Welt dabei und Prince und Elton John. Und die hatten dann immer diese irrsinnigen Fotos mit den Tellern, mit denen die so komisch posiert haben. Das heißt, ich hatte immer so eine Vorstellung von Fotografie als, was Schönes, aber dennoch auch als etwas Nützliches. Und mein Vater war eben auch Berufsfotograf. Also der hat mit Pressefotografie angefangen und dann auch eher so Business-Corporate-Porträts gemacht. Ich habe auch immer mal wieder assistiert bei solchen Versicherungsterminen, wo man dann da irgendwie diese Anwälte von unten aufhellen musste. Und ja, wie gesagt, das war für mich jetzt keine wirkliche Vorstellung von Kunst, obwohl ich durchaus auch so Gursky-Fotos kannte. Aber jetzt auch nicht groß hinterfragt habe, ob die was anderes sind als die Fotos von den Amerikanern, die ich dann gesehen hatte. Also so William Eggleston zum Beispiel. Das hat ja auch irgendwie so eine Art dokumentarischen Nutzen. Ich glaube, das ist so die Erklärung dafür.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann der Moment war, dass du sagst, okay, ich gehe an eine Kunstakademie, ich ziehe das jetzt durch und ich mache da einen Beruf draus?
Wow, ich glaube, das sind jetzt irgendwie eigentlich so drei Fragen, weil dieses Gefühl, ich mache da jetzt einen Beruf draus, ist ja irgendwie eine total schwierige. Das sieht man ja auch an sehr vielen Leuten, mit denen man zusammen Kunst studiert oder mit denen man auch überhaupt in der Kunstszene verkehrt. Das ist ja eben in den seltensten Fällen wirklich zu so einem Solo-Künstler da sein wird und man meistens ja eigentlich so ein paar andere Wege einschlägt. Ob das jetzt ist, dass man zur Repro-Fotografie dann gelangt oder, ich weiß nicht, einen Fotopodcast zum Beispiel dann auch macht oder sowas. Also es sind ja irgendwie sehr verschiedene Wege. Ich habe damals mich an der Akademie nur beworben, weil meine Mutter mich tatsächlich so ein bisschen dazu hingedrängt hatte, weil ich irgendwie so ein bisschen wirr eigentlich Jura studieren wollte oder irgendwas Fieses wollte ich machen. Ich habe sogar total bescheuert, also inzwischen denke ich mir da echt, was war denn da los? Aber ich habe sogar überlegt, ob ich zur Bundeswehr gehe, so ein Jahr. Wir hatten halt eben so diese scheiß G8-Zeit und ich war dann mit 17 aus der Schule raus, nicht weil ich besonders gut war, sondern einfach, weil es so gelaufen war. Und da hat man einfach keine Ahnung. Und ich bin dann nur auf die Kunstakademie gekommen, weil meine Tante eben auch in der Gegend wohnte. Und mir mal so, nachdem wir von der KÖ kamen, so ein bisschen schwärmerisch erzählte, und das ist die Kunstakademie, wir rasten da gerade über diese Oberkasseler Brücke, und das ist die Kunstakademie, Emma, und da kannst du ja auch mal studieren. Und ich habe mich dann eben so mit 15 auf dieser Brücke dann in so ein cooles Studentenleben reingeträumt. Also es war eigentlich so ganz viel so eine Mischung aus, es ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, und halt auch so ein bisschen so das Gefühl von der großen, weiten Welt und so einer Coolness, die man da mit verbindet.
Okay, und das hat ja auch direkt geklappt dann.
Ja, komischerweise, ja, ich habe damit jetzt nicht gerechnet. die Malerei war auch total hingeschmiert. Ich habe noch eine Nacht vor der Mappenabgabe, die eh viel zu spät war, irgendwie so, oh, so Acrylfarbe auf irgendwelche Bilder geschmiert und dann da was reingeklebt und so. Aber die Fotos waren total geil. Ich habe da eben eine Woche vorher in einem Fotostudio Stillleben komponiert und dafür, ich hatte von irgendwie so einer Fotoaktion, die ich für meine alte Schule gemacht hatte, einen Blumengutschein bekommen und habe dann eben diese 50 Euro auf den Kopf gehauen für so ein Riesenbouquet und habe dann noch so ein bisschen Tintenfische und Chilis bei Edeka gekauft und das dann alles so arrangiert und schön ausgeleuchtet, drapiert und das dann halt geil ausgedruckt in die Mappe gepackt, zusätzlich zu so ein paar Landschaftsaufnahmen, die da dabei waren. Und die waren auch wirklich gut, ehrlich gesagt. Die Malerei war scheiße.
Also kann man davon ausgehen, dass du wegen der Fotos genommen wurdest?
Ich glaube schon. Also ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, wie diese Mappen Durchsichten sind, ich glaube, es wird eher so grundsätzlich geschaut, ob man irgendwie künstlerisch qualifiziert wird, anstatt sich jetzt das wirklich so ganz genau differenziert anzuschauen. Aber die Fotos waren gut und die Malerei war irgendwie so, ach, so ein bisschen pubertärer Schrott. Also
okay, und dann gab es ja die O-Woche und dann musstest du dich ja nochmal bewerben auf eine Klasse und dann hast du wahrscheinlich nur eine Fotomappe gemacht für Christopher Williams.
Ja, da hatte ich das tatsächlich, also genau, ich habe da wirklich eine Mappe von Fotografien einfach eingesandt. Ich habe neulich auch nochmal gesucht, ob ich die irgendwo finde. Ich weiß aber nicht mehr, wo die ist. Das war auch nur elektronisch eingesandt. Und da hatte ich tatsächlich wieder mit diesen Canon Ixus Kameras Fotos gemacht. Da habe ich dann noch so ein paar sehr billige für 5 Euro auf Kleinanzeigen geschossen. Ich habe jetzt insgesamt 3 von denen, verschiedene Generationen, und die hatten alle eine sehr verschiedene Körnung. Das fand ich irgendwie total geil, dass man wirklich mal wieder mit so einem, ja, eben kein bisschen scharfen Bild arbeitet, aber dafür, dass die direkt JPEGs ausgespuckt haben, waren die auch eben wunderschön kontrastig. Und die habe ich, weiß nicht, über so den Sommer hinweg aufgenommen, und das war, glaube ich, eher so ein Frühjahr, und dann da in die Mappe gepackt und als Bildunterschrift, weil es natürlich keine wirklichen Bilder waren mit einem größeren Inhalt, einfach nur die Belichtungszeiten und irgendwie die Namen der Kamera reingepackt, was dann irgendwie, wie ich erst 5 Jahre später gemerkt habe, eigentlich näher an dem, was Christopher Williams machte, war, als ich selbst gemerkt hatte. Ich weiß nicht, ob du die langen Titel von seinen Arbeiten kennst, aber der hatte ja immer diese wahnsinnig langen Angaben zu dem Studio, in dem alles aufgenommen wurde und so weiter, also technische Angaben. Das war dann die Mappe. Im O-Bereich selbst war Fotografieren aber immer so ein bisschen das verpönte Thema, weil die beiden Professoren, die das leiten, ja immer einen zu Malerei und Bildhauerei hinschieben wollen. Und ich weiß noch, ich habe mir 3 Jahre lang immer noch anhören müssen, ob ich nicht jetzt mal langsam wieder malen wollen würde oder ob ich immer noch Fotos mache.
Ja, das ist ein eigenes Thema, glaube ich, an der Kunstakademie. Da wollte ich jetzt in der Nähe nicht näher drauf eingehen. Hast du denn dann eher praktisch gearbeitet oder direkt theoretisch?
Ich war immer noch fotografieren. Also ich hatte unfassbare Mengen von diesen Ordnern. Ich glaube, die haben wir alle, dass da einfach die Fotos, die ich aufgenommen habe, drin waren, dann die bearbeiteten Favoriten und dann vielleicht nochmal die extra Favoriten. Und ganz, ganz selten mal, wenn es irgendwie anstand, habe ich die auch ausgedruckt. Aber meistens eher auch, wenn ich ein Geschenk für jemanden für Weihnachten brauchte. Also es gab irgendwie nicht so viel Sinn, das in die Realität zu überführen, was man eigentlich in der digitalen Sphäre hatte. Was ich eh immer total schwierig finde, dass ich bei sehr viel Digitalfotografie das Gefühl habe, eigentlich ist die tatsächliche Form dafür, auf einem Bildschirm gesehen zu werden und eben nicht ausgedruckt zu sein. Also dieses, was auch so der jeweilige Bildschirm des Laptops mit sich bringt, finde ich, ist total wichtig für die Fotos. Und egal, wie gut der kalibriert ist, es fehlt immer was, wenn ich die dann gedruckt sehe. Und ich habe schon relativ früh mit diesem Theorie Schrift als Bild Zeug angefangen. Der allererste Schritt davor war aber eigentlich, dass ich ein großes Foto, was ich im Leipziger Zoo gemacht hatte, als so eine Art Centerfold ausgedruckt hatte für diese Editionsboxen, die wir hatten. Und eben, das war schon so die Vorstufe, dass es in Richtung Text ging. Also es war eben eigentlich für so ein Magazin, das es nicht gab, gedacht, als komisches Poster, wie die Bravo-Poster irgendwie gedacht waren. Und ansonsten habe ich relativ wenig physisch produziert, weil es gab einfach wenig Gründe. Und ich wollte viele Ausstellungen dann auch nicht machen, weil ich immer irgendwie einen Anreiz brauchte, was auch zu drucken. Es gibt ja immer sehr viele Ausstellungen für junge KünstlerInnen, die irgendwie mal was zeigen wollen. Und ich hatte immer das Gefühl, es gibt eigentlich keinen Sinn, einfach nur irgendwas auszudrucken und aufzuhängen, weil warum dieses Bild? Nur weil es gut ist, warum ist es denn gut? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ich habe mir das Buch, was du rumgegeben hattest, bei der Fotorunde auch angeschaut. Und das waren eben so Fotografien, wo ich das Gefühl hatte, das ist genau sowas. Die ergaben dann irgendwie für eine Publikation sehr viel Sinn. Und ich konnte mir aber genauso gut vorstellen, dass du davon irgendwie 30.000 auf deinem Laptop hast oder auf deinem Rechner und die irgendwie darauf warten, in irgendeinen sinnvollen Kontext eingegliedert zu werden. Also dieses Gefühl, ich muss jetzt eins von diesen Milliarden Fotos, das ich habe, ausdrucken, finde ich, ist unfassbar komisch. Ich will die eigentlich nicht drucken. Ich mag diese Sammlung, ich mag das, die durchzuschauen und so ein eigenes Archiv dann anzulegen.
Also ist es der Moment, ich habe da eine Tonne Bild und will die ein bisschen durchswipen quasi.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es so dieses Ding des Durchswipens ist, aber es ist, glaube ich, eher so ein gieriges Haben-Wollen. Ich will diese Bilder haben. Ich will sie einfach da haben. Und ich habe auch immer total Probleme, wenn mein Speicher zu Neige geht auf meinem Rechner und ich dann irgendwie mich entscheiden muss, welche Bilder wandern jetzt auf die Festplatte. Also, und ja, es ist eine sehr dämliche Praxis, dass die nicht alle direkt auf der Festplatte sind. Das weiß ich, das ist doof, aber es ist halt auch immer Arbeit, sowas dann doch doppelt und dreifach zu sichern. Und es gibt einfach irgendwann den Punkt, wo man irgendwelche Ordner abgeben muss. Und das fällt mir jedes Mal total schwer, dass diese Sammlung nicht mehr immer auf Zugriff ist und ich irgendwie auch nicht mehr wirklich weiß, welche Fotos ich alles gemacht habe. Und irgendwas, habe ich das Gefühl, geht auch immer verloren. Irgendwie kommen weniger Bilder immer zurück von der Festplatte, als ich sie draufgetan habe, wenn man mal wieder schaut. Deswegen schleppe ich dann aber auch immer so eine riesige Festplatte mit mir rum, damit die Bilder dann doch ja bei mir sind. Also ich fühle mich dann immer wie Dagobert Duck mit so einem Geldspeicher. Also es ist völlig unnötig, diese Bilder bei sich zu haben. Und ich weiß nicht, bei mir ist das dann so weit gegangen, dass ich dann auch immer, wenn ich irgendwie im Club tanzen war, hatte ich auch mal meinen Laptop dabei, total bescheuert und hatte den dann immer auf dem Rücken, damit mir den auch niemand klaut. Und bin dann immer mit so meinem scheiß Rucksack da auf der Tanzfläche gewesen. Also total bekloppt, aber es war wirklich so ein Ding von, ich muss diese Sachen immer dauerhaft da haben.
Sehr interessant. Also wir hatten dann immer eine Schachtel Fotoabzüge gefühlt dabei, um die mal ein bisschen rumzuzeigen oder um die dabei zu haben. Ja, das ist ja auch noch ein Aspekt, ne? Also ich bin ja quasi analog aufgewachsen, dann in die Digitalität reingeschüttet worden und arbeite heute fast nur noch digital.
Ja, das ist nämlich eben auch das Ding. Ich finde, Fotos, die man am Bildschirm bearbeitet hat, aufs Handy rüberzuschicken, ist auch mal so ein ganz komischer Akt, weil die Bilder natürlich dann immer so kondensiert werden. Und das ist irgendwie auch geil, so ein Bild vom großen Bildschirm zum kleinen Bildschirm wandern zu lassen, weil natürlich irgendwie ganz viele Probleme dann auch einfach weg sind. Du hast irgendwie nicht mehr so viele Probleme mit Unschärfe, wenn du das auf einem kleinen Bildschirm anschaust. Meistens optimiert so ein Bildschirm das ja auch eigentlich noch mal ein Stück weiter. Ich habe immer so einen Filter an, das ist so ein Orange-Filter auf meinem Bildschirm, auf dem Handy, damit der nicht den Augen so sehr schädigt. Und das gibt dann auch noch mal irgendwie so einen geilen Zusatz auf dieses Bild. Und auch da habe ich irgendwie oft das Gefühl, ich wünschte, ich könnte diesen kleinen Bildschirm irgendwie als tatsächliches Endprodukt haben oder den großen Bildschirm. Ich mag auch Papieraufnahmen, aber ich finde es trotzdem irgendwie schwierig, weil es dann sehr andere Bilder sind. Und ich habe immer das Gefühl, das sind dann nicht mehr meine, sobald die vom Digitalen runter sind. Und was ich noch schlimmer finde, ist als so das Schlechteste beider Welten. Ich war letztes Jahr im Museum und habe mir eine Joel Sternfield-Ausstellung angeschaut. Das war in Wien. Und war erstmal total irritiert, weil die Bilder waren gigantisch. Und da dachte ich mir irgendwie, was ist denn da los? Und habe dann irgendwie auch mal auf die Materialangabe geschaut, um irgendwie zu sehen, mit was arbeitet der. Und da war auch keine Materialangabe, was ich auch schon sehr komisch finde, weil sonst kriegt man ja immer irgendwie als allererstes hingeschleudert, das ist ein C-Print. Und dann habe ich nochmal näher geschaut und das waren einfach digitale Abzüge oder digitale Drucke, die von digitalisierten Abzügen gemacht haben und dann irgendwie das auch so weit verschleiert haben, dass die eben nicht hingeschrieben haben, das ist jetzt irgendwie ein Inkjet-Druck oder sowas, sondern die haben das eben mit so einem Passepartout wirklich viel zu groß ausgedruckt und an die Wand gehängt. Da war da noch so ein bisschen Struktur drunter. Und das, finde ich, ist so von beidem irgendwie das Übelste. Es ist irgendwie so, dass das physische des Analogen und das Digitale, des Digitalen irgendwie in so eine ganz schreckliche Mischung gequirlt von zwei Sachen, die eigentlich auch, glaube ich, so nicht autorisiert worden wären. Also ich weiß nicht, wer da irgendwie sich gedacht hat, dass das so richtig ist. Ist natürlich auch viel billiger, da so komische Digitaldrucke an die Wand zu knallen. Aber das fand ich richtig schlimm. Also da wurden wir richtig verarscht. Also dann keine Materialangabe dazu zu tun, die einem dann irgendwie auch das aufklärt und irgendwie sagt, du hast hier nicht das eigentliche Foto von Joel Sternfield. Ich habe auch, glaube ich, mit Studierendenrabatt 28,50 Euro Eintritt gezahlt dafür, dass am Ende auch, glaube ich, die Hälfte gesperrt war und eben diese komische, wirklich ärgerliche Ausstellung war, wo der Katalog auch eigentlich... Also ich finde auch Joel Sternfield total toll. Ich war richtig enttäuscht, war richtig scheiße. In der Albertina in Wien. Aber ich glaube, die haben auch total Probleme mit der Kulturpolitik und irgendwie Gelder zu bekommen und müssen da wirklich immer nur diese blöden Blockbuster-Ausstellungen von Monet bis Picasso machen. Also ich will da jetzt nicht zu sehr irgendwie auf die draufkloppen. Ich glaube, das ist einfach Wiener Kulturpolitik, die so Probleme dann verursacht.
Ja, die Kulturpolitik ist das eine, aber jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen zu sprechen, oder jetzt würde ich gerne mal einhaken an dem Moment, wo du darüber gesprochen hast, dass du das interessant findest, wenn alle Angaben gemacht werden und wenn alles erwähnt wird, vom Objektiv bis hin zum Film und so weiter und so weiter. Weil ich immer denke, es muss doch eigentlich ums Bild gehen.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich würde schon jetzt auch behaupten, mir geht es ums Bild, aber wenn ich was gut finde, will ich darüber so viel wie möglich auch wissen. Das ist einfach das eine, und das andere ist, das hatte ich jetzt auch neulich als eine total interessante Thematik zu den Porträtserien von Bruce Gilden. Ich weiß nicht, ob du die im Kopf hast, die sind, glaube ich, so 2016 im S-Magazin von Leica erschienen, und das sind diese total fiesen, brutalen, reingeblitzten Fotos von diesen sehr verkommenen Menschen aus dem Mittleren Westen, aus Blackpool in England, und ich weiß nicht, der hat noch ein paar andere Orte bereist, und diese Serien haben den Skandal ausgelöst bei vielen, oder es gab da irgendwie so einen Skandalisierungsmoment. Zum Beispiel auch von seinem Kollegen Joel Meirowitz, der hat da eine fiese Kritik drüber geschrieben, dass Bruce Gilden seine Subjekte beschämen würde. Und das, finde ich, ist eine total interessante Kritik, weil ich glaube, es reflektiert eigentlich darüber oder darauf hin, na, darauf zurück, wie heißt das? Es reflektiert eigentlich unseren Impuls, hässliche und ungepflegte Menschen anzusehen und davon auszugehen, dass sie sich schämen müssen aufgrund ihres Aussehens. Weil am Ende des Tages, ich glaube, Bruce Gilden, wenn er behauptet, wenn die ein Problem mit dem Foto hatten, dann war es irgendwie der Hintergrund. Die sehen nämlich aus, wie sie aussehen. Und ich erzähle das Ganze, weil ich darauf hinaus wollte, dass ich das da eine total interessante Information finde, auch nochmal weiter offen zu legen, wie nah der irgendwie an die Leute rangerückt sein muss und was für einen extremen Blitz der auf die drauf geknallt hat. Weil ich als fotoerfahrene Person denke mir, ich finde, das Brutale an den Bildern ist weniger die ganzen Poren, die da sichtbar sind, sondern dieser fiese, gigantische Blitz, den da irgendwie so reingeknallt hat, den irgendein Assi wahrscheinlich da von oben irgendwie nochmal reingeleuchtet hat. Und dieses monumentale S-Klopper-Ding, die Leica S ist jetzt ja auch nicht gerade schmal, das Objektiv, ich habe mir das alles angeschaut, ist auch nicht gerade klein. Und das, finde ich, ist eher der brutale Aspekt von den Fotos, weniger das Inhaltliche, dass die Leute eben so ein bisschen, ja, verfallen sind.
Ja, gehen wir doch jetzt mal so ein bisschen in deine Abschlussarbeit rein, die ja jetzt hier gerade aktuell an ein paar Stellen ausgestellt wurde, unter anderem im DFI in Düsseldorf. Wie kommt man dazu, über die Erfindung der Fotografie zu schreiben, wo das ja schon seit 100 Jahren gemacht wird quasi?
Genau das Gespräch, was wir gerade geführt haben, war eigentlich auch der Anreiz und auch letzten Endes der Auslöser dafür, auf diese eigenartige Abschlussarbeit zu kommen, die ja im Prinzip 6 Textbilder sind, von denen 4 Fließtext sind, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5. Also wirklich einfach nur knalle Fließtext an die Wand geballert und schön eingerahmt und natürlich auch nett gelayoutet, so ist es jetzt nicht. Ich glaube, das sind am Ende ungefähr 70 Seiten ohne Fußnoten, ohne Bibliografie, ohne Abbildung, wenn man das alles zusammenfassen würde. Und das kam eigentlich daher, dass ich versucht habe, über die Komposition, die spontane Komposition von Fotografie zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass viele Leute, die nicht unbedingt fotografieren, dieses Komponieren von Fotografie nicht kennen. Also dieses Gefühl, irgendwo zu sein und zu sehen, da ist eine Fotografie, man hat das ungefähr schon im Kopf, und die dann am Ende aufzunehmen und eben so spontan die Dinge zusammenzurücken innerhalb des Suchers oder, weiß nicht, auf der Mattscheibe oder so. Und um das zu erklären, habe ich angefangen zu recherchieren, was es eigentlich zu Landschaftsfotografie gibt, und bin relativ durch Zufall darauf gestoßen, dass das was mit Landschaftsmalerei zu tun haben muss. Denn mein erster Ansatz, das zu erklären, war zu behaupten, Fotografie wäre besser zur Landschaftsdarstellung geeignet als Malerei, da sie immer gebunden ist an die Kompositionsvorgabe des Horizonts. Und um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, wenn du fotografierst, hast du ja immer das Bild geviert, durch das du schaust. Zwei Horizontalen oben, zwei Vertikalen an der Seite, also die vier Linien, in denen natürlich dieser dicke Strich, der Horizont ist, mit einer total deutlichen Trennung zwischen Himmel und Boden, farblich zum Beispiel, in Tonwerten, in Helligkeitswerten auch, das ist natürlich was, wo man sich total stark orientiert, während in der Malerei dieses Setzen des Horizontes eine Herstellung einer Perspektive ist, die vollzogen werden muss. Die hat die Kamera natürlich schon. Wenn wir durch eine Kamera schauen, ist da natürlicherweise die Perspektive einfach da. Und über dieses Horizont-Ding habe ich gemerkt, dass Landschaftsmalerei und Fotografie eben stark miteinander verknüpft sind. Und in der weiteren Recherche, da bin ich jetzt nicht ganz die Erste, die sowas geschrieben hat, habe ich eben gemerkt, dass sich erst die Landschaftsmalerei verändert, bevor die Fotografie erfunden werden kann. Denn 1717, es wird gemeinhin immer behauptet, das wäre 1727, das stimmt aber nicht, das wurde 1717 veröffentlicht, hat ein Leipziger Chemiker, Johann Heinrich Schulze heißt der, glaube ich, die Photosensibilität der Silbersalze entdeckt. Deswegen behaupten Deutsche ja auch gerne mal, in Deutschland wäre die Fotografie erfunden worden, was natürlich nicht stimmt, und hat die Entdeckung auch veröffentlicht. Das haben auch mehrere Leute gelesen. Das war eigentlich, glaube ich, in der Forschung nach Gallensteinzerschlagung ging es da eigentlich. Und darüber auch über die, das Selbstleuchten von Phosphor und so ein Kram. Also es war ganz viel anderes Zeug mit drin. Und dann dauert das aber nochmal ungefähr, sagen wir mal grob, 100 Jahre, vielleicht auch ein bisschen weniger, 80 Jahre, bis der erste Mensch auf der Welt beginnt, die Fotografie zu erfinden. Und mit einem Schlag kommen dann 20 Leute dazu in 7 verschiedenen Ländern. Mehr oder weniger ohne voneinander zu wissen, die gleichzeitig beginnen, die Fotografie zu erfinden. Und das ist total absurd, weil es, warum auf einmal? Die Erklärung ist oft, es ist so ein Thema der Industrialisierung, es ist ein Thema von Bildhunger. Das erklärt aber nicht, warum die Fotografie erfunden wurde und nicht irgendein anderes automatisches Zeichenverfahren zum Beispiel. Und diese Frage von, warum eigentlich Fotografie, wird relativ oft so ein bisschen beiseite geschoben, weil das sehr einfach ist, diesen Erfindungsprozess der Fotografie als so eine Evolution der Kamera Obscura darzustellen. Erst gab es die Kamera Obscura, die wurde schon irgendwie ums Jahre Null, wurde davon schon mal geschrieben, von dem Prinzip. Und dann irgendwann ist es zu einer Kamera geworden. Das ergibt aber insofern keinen Sinn, als dass die Kamera Obscura ja nicht dazu da war, ein feststehendes Bild zu produzieren, sondern zu projizieren. Die hat ja im Prinzip einfach nur das, was sich bewegte, in einer etwas anderen, vereinfachten Form übertragen auf entweder eine Mattscheibe oder die Rückseite von so einer großen Kiste. Das ist total schön in einem Buch beschrieben von Jonathan Crary, heißt der, Techniken des Betrachters. Und der sagt eben total toll, die Kamera Obscura war nicht dafür da, ein festes Bild zu produzieren. Wir mussten erst auf die Idee kommen, dass das fixiert wird. Und meine Erklärung ist, und jetzt habe ich so den letzten Monolog und dann können wir, glaube ich, wieder zu zweit ganz gut darüber reden, dass ungefähr in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts, also 1780, ein relativ bekannter französischer neoklassizistischer Landschaftsmaler damit beginnt, Ölskizzen anzufertigen als Grundlage für Landschaftsmalerei. Und dazu muss man wissen, dass Landschaftsmalerei bis zu diesem Zeitpunkt immer eine total idealisierte Landschaft war, die wenig bis gar nicht an einen Natureindruck erinnerte. Es wurden zwar immer versucht, Naturphänomene mit einzubinden, also zum Beispiel ein veristischer Sonnenauf- oder Untergang, also Lichtphänomene wurden da schon irgendwie beachtet. Die Reihung und Strukturierung von so einem Bild war aber total künstlich. Es gab immer Vorder-, Mittel-, Hintergrund und es wurden zum Beispiel auch Perspektiven verdeutlicht, indem man vorne in den Vordergrund einen großen Baum an den Rand stellte, sodass man einen Größenkontrast zwischen einem kleinen Berg im Hintergrund dann hatte. Das hat eine lange Geschichte, warum das irgendwie so ist. So sahen diese Bilder aber eigentlich größtenteils aus. Dann gab es noch so ein paar epische Seeschlachten eine Zeit lang von Vernet, aber die meisten Bilder sahen so aus. Und dieser Maler, der Pierre-Henri de Valenciennes, beginnt eben mit diesen Ölskizzen und verbindet eigentlich als erster so ein paar fotografische Aspekte miteinander. Die Ölskizze wird nämlich so angefertigt, und das ist eine Vorgabe, dass man bei schnell wechselnden Wetterverhältnissen 30 Minuten lang damit verbringt, diese Szene in Farbe festzuhalten. Und bei steten Wetterverhältnissen, also zum Beispiel so einem bewölkten Himmel, wie wir es jetzt gerade haben, kann man ungefähr 2 Stunden dafür verwenden, weil der Schatten nicht wechselt. Das heißt, der hat eine zeitgebundene Aufnahme als allererstes. Und der zweite fotografische Aspekt ist, dass er die vorgefundene Natur unverändert aufnimmt und daher nämlich auf diesem Stück Papier, was er hat, einrahmen muss. Die Technik verbreitet er, der schreibt dann auch Traktate darüber und ab 1817 ist das die Grundlage ist es die Grundlage für die Aufnahme in so einen Malereiwettbewerb, den Prix de Rome, dass man in der Kategorie Landschaftsmalerei nur angenommen wird, wenn man dazu auch Ölskizzen, die nach diesem Prinzip angefertigt wurden, einreicht. Diesen Prix de Rome gewinnt dann sein Schüler, der dann später auch der Lehrer von Camille Corot ist. Und ab diesem Zeitpunkt ist eigentlich das Erfinden der Fotografie schon in vollem Gange. Interessant ist aber eben nur, es gibt auch ein paar andere Maler, die schon so ein bisschen fotografisch anmutende Kompositionen umsetzen. Die sind in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, unter Malerkreisen aber sehr stark. Einer davon heißt Georges Michel, der dann auch 1814 schon aufhört auszustellen, weil niemand seine Bilder gut findet. Was zusätzlich für diese These noch irgendwie von Interesse ist, ist, dass bei allen wirklich wichtigen Erfindern der Fotografie, also zum Beispiel Nicéphore Niépce oder Thomas Wedgwood oder Henry Fox Talbot oder Jacques-Louis Montdaguerre oder Kobel und Steinheil in Deutschland, dass die alle eine total deutliche Verbindung mit Landschaftsmalerei haben. Alle diese verschiedenen Erfinder sind da ganz stark an so ein landschaftsdarstellerisches Interesse geknüpft. Am bezeichnendsten ist der wirkliche Pionier Thomas Wedgwood, dessen Vater Keramikfabrikant war und die eben total schöne Wedgwood-Keramiken hergestellt haben. Der Name ist immer noch gang und gäbe. Deren Hauptmotive waren Landschaften, entweder chinesische oder heimische. Und schon, ich glaube, 87 schreibt der Vater von Thomas Wedgwood, Josiah Wedgwood, einen Brief an einen Chemiker, ob er nicht eine Ahnung hätte, wie man die Bilder einer Kamera Obscura auf eine Keramikteller-Geschichte drauf projizieren könnte, um diese Herstellung dieser Teller zu vereinfachen. Die steigen nämlich schon relativ früh darauf um, dass es nicht mehr handgemalt ist, sondern einfach gedruckt wird. Und daran forscht dann Thomas Wedgwood weiter. Super, super spannend. Das ist irgendwie so der Punkt 1. Bei Daguerre ist es natürlich total offensichtlich, der war selbst Landschaftsmaler, da muss man, glaube ich, jetzt nicht so viel nochmal weiterhin dazu sagen. Auch der hatte ein großes wirtschaftliches Interesse, das Landschaftsdarstellen zu automatisieren. Interessant ist ja zum Beispiel auch, es wird ja immer gesagt, der Daguerre wäre so großzügig mit seiner Erfindung der Fotografie umgegangen. Es wird ja im Januar 1839 schon der Welt vorgestellt, diese Erfindung, aber erst am 17. August 1839 der Welt patentfrei zur Verfügung gestellt, weil in der Zwischenzeit das Diorama von Daguerre abbrennt und eine neue Einnahmequelle braucht und deswegen diese Rente des Staats annimmt, diese 8000 Francs, die er jährlich zur Verfügung gestellt bekommt. Also eigentlich ist dieser Typ gar nicht so freigebig damit umgegangen und hat dann einfach nicht seine Rente erhalten, sondern das Diorama, was eben wirklich unfassbar erfolgreich war, ist abgebrannt.
Also jetzt mal ganz salopp gesprochen, du bist quasi der Erfindung der Fotografie auf die Schliche gekommen.
Ja, ich würde jetzt sogar sagen, ich hab's belegt, aber das okay. Ist jetzt nur die jugendliche Arroganz. Ja. Es gibt 1000 Leute, die ähnliche Gründe haben, die mir irgendwie da reinspielen oder die was anderes behaupten. Es ist auch nicht nur eine Antwort möglich, es sind verschiedene Gründe. Ich finde, es ist aber eben spannend, das so bildtheoretisch zu belegen und sich zu fragen, was für Bilder gibt es, weil das entstehen ja auch eben in der menschlichen Geschichte immer wieder neue Wahrnehmungsmöglichkeiten und neue künstlerische Tätigkeiten. Eine der anderen total interessanten Neuerungen in der Geschichte der Menschheit ist ja auch das Entstehen der Skizze. Das ist für uns total absurd. Man denkt ja eigentlich, es gibt einfach eine Skizze. Das ist ein total logischer Denkprozess, etwas zu skizzieren. Aber bis eigentlich in die Renaissance hinein wird erstmal nicht skizziert, sondern die Bilder werden so gemacht, dass aus Musterbüchern, die sind wie so Stickerbücher, die die Meister von Werkstätten anfertigen, werden die Sachen eben so zusammengebastelt im Bild mit neuen Attributen versehen. Und es wird eben nicht zeichnerisch irgendwie eine Pose oder sowas erarbeitet, sondern das wird einfach plönk direkt gemalt. Völlig absurd. Und eben so große Änderungen im Herangehen an ein Bild gibt es ja bereits kulturgeschichtlich nachvollziehbar. Und deswegen glaube ich, dass es bei der Fotografie auch was Ähnliches ist. Die Menschheit musste erstmal das aufgenommene, vorgefundene Bild, also den Ausschnitt der Wirklichkeit als Bild akzeptieren. Das wird malerisch eben vorbereitet. Und dann erst kann die Fotografie kommen. Und man sieht ja auch eben bei vielen Fotografen zu Beginn, dass die eigentlich so Malerei total stark noch nachstellen. Bei Julia Margaret Cameron ist es ja so, dass sie sich an den malerischen Motiven der Präraffaeliten orientiert in den Frauenporträts, die sie anfertigt. Das sind immer so romantische Erzählungen. Und bei Oskar Gustav Freiländer, der dieses geile Two Ways of Life gemacht hat, das ist so ein 30 Kontaktabzüge kombiniert in so ein Riesenbild. Auch der stellt eigentlich Bilder nach, gemalte Bilder.
Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen, liebe Emma. Und da komme ich jetzt aber zu einer Frage, die auch klassischerweise in meinem Podcast immer wieder vorkommt. Wann ist denn dann für dich ein Bild ein gutes Bild?
Ja, das weiß ich nicht. Ich bin ja noch nicht fertig. Keine Ahnung, es ist total schwer. Ich mag einfach sauber komponierte Aufnahmen, wo es nicht... Ich mag Fotografien, die nicht zu sehr sich darauf verlassen, dass das dargestellte Objekt interessant ist. Ich mag Fotografien, die, egal was tatsächlich abgebildet ist, ob das jetzt wirklich irgendwie ein total spannendes Kriegsmotiv ist oder irgendwie ein ganz langweiliges Fachwerkhaus, wenn Fotografien einfach eine bildnerische Spannung erzeugen. Und was ich wirklich nicht gerne mag, ist, wenn FotografInnen sich darauf verlassen, dass das Motiv, zum Beispiel ein porträtierter Mensch, interessant ist. Finde ich ganz, ganz langweilig, weil dann schaue ich mir irgendwie einen interessanten Menschen an und man hat nichts getan, außer das einfach aufzunehmen und zu übertragen. Das ist wie so ein Raub. Ein gutes Bild ist einfach ein gut komponiertes Bild. Was das aber jetzt genau ausmacht, das ist, ich glaube, schier unmöglich zu beschreiben.
Liebe Emma, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, viele Grüße nach Düsseldorf.
Vielen Dank, Andy. Danke, danke. Es war sehr schön mit dir.
Ja, ich bin mir sicher, da kommt noch einiges in den nächsten Jahren von Emma Rüther, das wir zu hören bekommen. Ja, wer sie live erleben möchte, der kommt im November, am 20.11. geht's los, im November zum Symposium nach Regensburg, zum Festival fotografischer Bilder, zum internationalen Festival fotografischer Bilder in Regensburg. Vom 20. November bis zum 23. November. Und am 22. November ist, wie gesagt, die Preisverleihung vom Deutschen Fotobuchpreis. Ja, mehr Informationen zu Emma Rüthers Arbeit ist zu finden unter towards.photography/en/Emma Rüther. Natürlich werden all diese Dinge auch bei den Shownotes nochmal angeführt oder bei der DGPH finden wir auch was unter www.dgph.de/Ausstellung/Emma Rüther, die Erfindung der Fotografie. Auch diese Links sind natürlich in den Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, das war's für heute. Lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt und wenn es Fragen gibt, eine Mail at podcast@fotografieneudenken.de. Wenn ihr diesen Podcast interessant findet, dann empfiehlt ihn doch gern weiter und lasst mir eine Bewertung da auf Spotify und Apple oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Fotografie Neu Denken, der Podcast, ist eine Produktion von Studio Andy Scholz, März 2025. Konzeption, Redaktion, Produktion, Schnitt und Musik, alles von mir. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Reinhören. Gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao und bis bald.
Fotografie Neu Denken, der Podcast.